SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Rettungsaktion im Mittelmeer. Mit dem Frühlingsanfang kommen wieder mehr Flüchtlinge nach Italien. Die geplanten Kürzungen in der Entwicklungshilfe rufen die Schweizer Hilfswerke auf den Plan und spalten die Bürgerlichen. Trotz Wirtschaftsflaute, die Unternehmen schütten satte Dividenden aus und machen damit Reiche noch reicher. Und im Tagesgespräch um 1 Gerhard Schwarz, der liberale Vordenker der Schweizer Wirtschaft. Heute hat er als Direktor von Avenir Suisse seinen letzten. Im Studio sind Brigitte Kramer und Valerie Wacker mit den Nachrichten.
Zwischen Afrika und Italien ist die Zahl der Bootsflüchtlinge mit dem Beginn des Frühlings deutlich gestiegen, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldet. Dabei hätten Rettungsschiffe allein seit gestern mehr als 1.500 Flüchtlinge aufgenommen. Diese seien in Schlauchbooten von Libyen aus in See gestochen. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres erreichten laut ANSA rund 16.000 Flüchtlinge Italien, 6.000 mehr als in der gleichen Zeit letztes Jahr. In Paris hat die französische Polizei ein illegales Flüchtlingslager mit fast 1.000 Bewohnern geräumt. Die Flüchtlinge wurden mit Bussen abgeholt und in Unterkünfte in der Region gebracht. Die Räumung sei ohne Zwischenfälle verlaufen, teilten die Behörden mit. Die Flüchtlinge hatten seit Wochen in einem Lager nahe der Metrohaltestelle Stalingrad im Nordosten von Paris ausgeharrt. Sie schliefen inmitten von Abfällen, teils in Zelten, teils unter freiem Himmel. Viele waren aus dem nordfranzösischen Calais nach Paris gekommen. In Calais war in den letzten Wochen ein Teil des als Dschungel bekannten Lagers geräumt worden. Die Raketentests von Iran hätten die UNO alarmiert und beunruhigt, hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon am Rande einer Konferenz in Genf gesagt. Man habe im Sicherheitsrat beraten, welche Sanktionen oder Maßnahmen getroffen werden müssten. Darüber, ob Iran mit seinen Raketentests gegen eine UNO-Resolution verstößt, herrscht Uneinigkeit. Russland sei der Ansicht, die Resolution erlaube die Tests, so zitiert die Nachrichtenagentur Interfax das russische Außenministerium. Anders Deutschland und mehrere andere westliche Länder, sie verlangen Maßnahmen vom UNO-Sicherheitsrat. Die Resolution war im Juli im Zusammenhang mit dem Atomabkommen verabschiedet worden. Sie fordert von Iran, keine ballistischen Raketen zu starten, die Atomwaffen tragen können. In einem gemeinsamen Aufruf fordern zahlreiche Schweizer Hilfsorganisationen, National- und Ständeräte auf, die öffentlichen Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit nicht zu kürzen. Vielmehr fordern die Organisationen, angeführt vom Hilfswerkverbund Alliance Süd, dass künftig nicht 0,4%, sondern 0,7% des Nationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden. Im sogenannten Weckruf gegen Hunger und Armut fordern die Organisationen die Schweiz auf, nicht nur Nothilfe zu leisten, sondern sich aktiv am Aufbau in Entwicklungsländern zu beteiligen. Letztes Jahr gab es weltweit so viele Naturkatastrophen wie noch nie. Es ist das 2. Rekordjahr in Folge, wie der Rückversicherer Swiss Re mitteilt. Die Zahl der Todesopfer habe sich im Vergleich mit dem Vorjahr 2014 verdoppelt. Verglichen mit dem Durchschnitt seit 1990 liegt sie aber weniger als halb so hoch. Bei den Todeszahlen sind auch die Opfer von Katastrophen eingerechnet, die von Menschen verursacht wurden. Die wirtschaftliche Gesamtschaden belief sich auf 92 Milliarden Dollar. Das sind mehr als 100 Milliarden weniger als der 10-Jahres-Durchschnitt. Das Wetter. Heute und morgen ist es veränderlich bewölkt mit etwas Sonne. Vor allem im Juranähe ist es lokal nachts, in den Föhntälern nur selten. Die Temperaturen erreichen 17 in den Alpentälern mit zunehmendem Föhn 21 Grad. Im Süden ist es meist stark bewölkt und oft nass bei 14 Grad.
Süditalien wird wieder zunehmend zum Anlaufpunkt für Flüchtlinge. Das Wetter wird wärmer, das Mittelmeer ruhiger und damit wagen auch wieder mehr Menschen die Überfahrt. Seit gestern hat Italien 1500 Flüchtlinge von ihren Schlauchbooten gerettet. Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere hundert Menschen vor Italiens Küste in Seenot geraten. Fachleute gehen davon aus, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Italien übersetzen, in den kommenden Monaten noch zunehmen wird, wie jedes Jahr. Ich habe Franco Battel in Rom gefragt. Wir erinnern uns an die chaotischen Zustände letztes Jahr auf Lampedusa zum Beispiel. Wie gut ist Italien dieses Mal vorbereitet?
Zumindest in der Theorie sollte es dieses Jahr besser gehen, denn in Italien gibt es mittlerweile diese sogenannten Hotspots, das heißt diese von der EU geforderten Zentren, in denen Flüchtlinge registriert werden, in denen Flüchtlinge beispielsweise eben die Fingerabdrücke genommen werden und aus denen Flüchtlinge auch nicht mehr einfach so ausreisen können, die sie nicht mehr einfach so verlassen können. Aber in der Praxis zeigt sich auch, dass es zum Beispiel sehr schwierig ist, allen Flüchtlingen die Fingerabdrücke zu nehmen, weil ein Teil von ihnen weigert sich.
Die Flüchtlinge, die Italien derzeit erreichen, kommen aus afrikanischen Ländern. Heißt das, es gibt noch keine Indizien dafür, dass syrische Flüchtlinge versuchen, nach Italien zu gelangen, weil die Balkanroute zu ist?
Solche Indizien gibt es keine oder noch keine. Das heißt, beispielsweise in Apulien, also in jener italienischen Region, die dem Balkan am nächsten ist, wurden bisher noch keine erhöhten Flüchtlingszahlen festgestellt. Seit Anfang Januar erreichten dort etwa 450 Flüchtlinge oder Migranten Italien. Das ist doch eine sehr bescheidene Zahl. Zumindest bis jetzt ist also Italien nicht zur sogenannten neuen Balkanroute geworden.
Rechnet man denn in Italien damit, dass bald auch Flüchtlinge nach Italien ausweichen, weil sie über die Balkanländer nicht weiterkommen?
Es gibt solche Befürchtungen, es gibt Szenarien, aber man muss auch sagen, dass in Italien gibt es auch Leute, die vor Übertreibungen warnen. Denn man muss schon sehen, eine Überfahrt von Nordafrika her nach Sizilien, nach Kalabrien ist gefährlich, sie ist lang, sie ist auch teuer, um einiges komplizierter als die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Und selbst die Überfahrt eben vom Südbalkan her nach Apulien, wo der Meerstreifen relativ schmal ist, ist eben auch diese Überfahrt noch immer komplizierter und auch gefährlich, vor allem eben auch teurer. Es gibt viele Leute, die sagen, es wird hier nie so viele Flüchtlinge geben, wie eben im letzten Jahr, als sie über die Türkei nach Griechenland kamen.
Sie sagen, es gibt aber Szenarien für den Fall, dass eben doch syrische Flüchtlinge Italien erreichen. Wie sehen diese denn aus?
Diese Szenarien, die basieren eigentlich immer auf dem einen Punkt, und das ist die Weiterverteilung. Syrische Flüchtlinge hätten ja das Recht, eben gemäß diesem Abkommen in der EU weiterverteilt zu werden. Und man hofft eben, dass dann diese Weiterverteilung auch in Gang käme. Bis jetzt funktioniert das ja nicht oder schlecht. Bisher wurden nur ein paar hundert Flüchtlinge weiterverteilt. Man muss aber auch sagen, eben die Großzahl der Flüchtlinge, die bisher in Italien ankommen, sind keine Syrer, sondern sind vor allem Afrikaner, die auch gar kein Recht auf diese Weiterverteilung hätten.
Eben, diese Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern haben erfahrungsgemäß wenig Chancen auf Asyl. Was geschieht denn mit all diesen Menschen?
Es sind etwa 80% der Flüchtlinge, die derzeit aus Afrika kommen, vor allem aus Nigeria, aus der Elfenbeinküste oder aus Ghana. Eigentlich müsste Italien sie zurückschicken, aber es zeigt sich, dass das in der Praxis sehr schwierig ist, weil viele haben keine Ausweise, viele weigern sich auch zusammenzuarbeiten und auch ihre Herkunftsländer sind oft nicht zur Kooperation bereit, nehmen diese Flüchtlinge gar nicht zurück. Das heißt, in der Realität bleiben dann viele in Italien, tauchen irgendwo unter, arbeiten auf Feldern als unterbezahlte Erntehelfer oder als Straßenverkäufer. Ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.
Sagt Italien-Korrespondent Franco Battel. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Rechenspiele im Heizungskeller.
Mit jedem Grad, in dem das Haus wärmer geheizt wird, verliert das Haus Größenordnung 10% mehr Wärme.
Da bringt auch der Beste im Energiestandard nichts. Nun fordern Energiefachleute ein neues Label. Dann, die USA verhaften einen türkisch-iranischen Geschäftsmann und bringen damit die türkischen Behörden ins Schwitzen.
Die Verhaftung Sarabs bringt den größten Korruptionsskandal der Türkei von 2013 wieder ans Licht und vor allem der Verdacht, der nie ausgelöscht wurde, und die Indizien gegen die Familie Erdogan selber.
Schatten der Vergangenheit im Gespräch mit Auslandredaktorin Irene Meyer. Und gleich 4 Politikerinnen und Politiker wurden in der Westschweiz von ihren Parteien ausgeschlossen. Da spielen sich Duelle ab, wie im Western, analysiert ein Politologe. Zuerst zur Uneinigkeit in Sachen Entwicklungshilfe. Die Schweiz soll weniger ausgeben für Entwicklungshilfe. Das fordert die Finanzkommission des Nationalrats. Hilfswerke sind alarmiert und wehren sich mit einer Aktion gegen die geplanten Kürzungen. Die Weichen im Parlament stellen die Bürgerlichen. Stimmen SVP und FDP-Fraktion geschlossen, bringen sie Kürzungen durch. Doch vielen Bürgerlichen ist Entwicklungshilfe ein Anliegen. Der Kürzungsvorschlag hat daher einen schweren Stand. Das zeigt der Bericht von Gaudenz Wacker.
0,5% des Bruttosozialprodukts. So viel soll der Schweiz die Entwicklungszusammenarbeit wert sein. Das beschloss das Parlament vor 5 Jahren. Für 0,4% sprach sich eine knappe Mehrheit der Nationalrätlichen Finanzkommission letzte Woche aus. Die 0,5% seien ein Beschluss aus finanziell ergiebigeren Zeiten. Heute müsse der Bund sparen, sagt SVP-Finanzpolitiker Thomas Aschi.
Wir können uns schlicht nicht mehr leisten, so viel Geld für die Entwicklungshilfe auszugeben, außer wir würden in anderen Bereichen große Einschnitte vornehmen. Und dazu sind wir nicht bereit.
So kämen Sparübungen bei der Armee oder der Landwirtschaft für die SVP nicht in Frage. Dazu komme, mit 0,4% würde die Schweiz ihre Entwicklungshilfe in Frankenbeträgen gar nicht kürzen, sondern plafonieren, so Aschi, weil das Bruttosozialprodukt wächst. Hilfswerke hingegen monieren, die Zahlen seien nicht vergleichbar, weil Unterschiedliches der Entwicklungszusammenarbeit angerechnet werde. Wie auch immer, die Schweiz zahle schon heute viel, sagt von der FDP Finanzpolitiker Albert Vitali.
Die Schweiz ist ja in der Entwicklungshilfe mit den 11,35 Milliarden in den Jahren 2013 bis 2016 sehr großzügig gefahren.
Beim Sparen müsse der Bund nun den Hebel überall ansetzen, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit, so der FDP-Nationalrat, der damit auf Opposition zum eigenen Bundesrat geht, Außenminister Didier Burkhalter. Doch Vitalis Ansicht teilen nicht alle in der FDP-Fraktion. Die langjährige FDP-Außenpolitikerin Doris Fiala etwa meint, Sparen bei der Entwicklungshilfe mitten in der Flüchtlingskrise, wo alles Hilfe vor Ort predigt, das sei nicht redlich. Es gelte, die großen Zusammenhänge im Auge zu behalten, dann erkenne man auch die großen Gefahren.
Pandemien, Cybercrime, organisiertes Verbrechen, Menschenhandel, Terrorismus oder Flüchtlingswesen, all diese Risiken sind heute global und sie bedürfen eben auch globaler Antworten.
Und Entwicklungshilfe sei eine globale Antwort. Komme hinzu, so Kathi Ricklin von der CVP, erst gerade habe doch der Bund einen Überschuss von mehr als 2 Milliarden präsentiert.
Ich sehe keinen Grund und keine Not, dass wir jetzt die Entwicklungshilfe einfach zusammenstreichen.
SVP-Nationalrat Aschi hingegen warnt, schon die nächsten Jahre würden düsterer.
Wir haben für das Jahr 2018 strukturelle Defizite. Die Schuldenbremse würde verletzt, außer wir ergreifen jetzt Maßnahmen.
In der SVP ist diese Ansicht unbestritten. Doch schon in der FDP sind sich nicht mehr alle einig. Und die CVP werde die Kürzung, wie sie die Finanzkommission vorschlage, nicht mittragen, sagte ihr designierter Präsident Gerhard Pfister bereits verschiedentlich. Viele Bürgerliche sehen Entwicklungszusammenarbeit weniger durch die Finanz- als durch die außenpolitische Brille, etwa FDP-Nationalrätin Doris Fiala, die Flüchtlingslager in der Türkei und Jordanien sah.
Wenn man dieses Elend live gesehen hat, dann diskutiert man ein bisschen anders. Ich würde sagen, wer dem Elend in die Augen geblickt hat, der verliert vielleicht ein bisschen seine liberale Unschuld.
Überzeugt Fiala in der eigenen Fraktion, dürfte das Parlament also am Wert von 0,5% des Bruttosozialprodukts festhalten.
Eine warme Stube haben und trotzdem die Umwelt schonen. Das versprechen Energiestandards wie zum Beispiel Minergie. Die Kantone zahlen deshalb Fördergelder an jene Hausbesitzer, die ihre Häuser entsprechend sanieren oder neu bauen. Doch nun zeigt eine Studie des Bundes, ein Großteil dieser Gebäude benötigen in der Praxis viel mehr Energie als geplant. Schuld seien die Bewohnerinnen und Bewohner. Und die könnten schon bald stärker in die Verantwortung genommen werden. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Ein kleiner, enger Kellerraum. Links und rechts je ein mannshoher schwarzer Tank, in der Mitte eine große quaderförmige Kiste, die Luftwasser-Wärmepumpe. Martin Menard steht dazwischen. dreht er an einem kleinen Rädchen an einem der beiden Tanks, heizt die Heizung stärker, der Energieverbrauch steigt.
Mit jedem Grad, in dem das Haus wärmer geheizt wird, verliert das Haus Größenordnung 10% mehr Wärme. Plus, wenn man eine Wärmepumpe hat, wird die Wärmepumpe weniger effizient, weil sie höhere Temperaturen produzieren muss.
Hier in diesem über 100 Jahre alten, energetisch sanierten Haus in Zürich-Wipkingen ist Martin Menard Miteigentümer und Hauswart im Nebenjob. Beruflich hat der Energieberater an der Studie Erfolgskontrolle Gebäudeenergiestandards des Bundesamtes für Energie BFE mitgearbeitet. Dabei hat er in Dutzenden von solchen Heizungsräumen in der ganzen Schweiz mit anderen Hauswarten gesprochen.
Sehr oft ist der Hauswart, wird dann irgendwann in der ersten, zweiten Heizperiode wird er mal von einzelnen Mietern angegangen, es ist zu kalt und normalerweise greift er dann zu diesem Regler und stellt einfach die Vorlauftemperatur der Heizung höher.
Die richtige Einstellung der Heizung beeinflusst den Energieverbrauch eines Gebäudes massiv. Doch auch das Verhalten des Nutzers, also des Bewohners, ist entscheidend.
Er kann die Raumthermostaten aufdrehen, er kann die Fenster aufmachen, er kann den Sonnenschutz runterlassen. Das ist wichtig bei Neubauten, das trägt dazu bei, dass der Energieverbrauch steigt.
Fazit der Studie, an der Menard mitgewirkt hat: Mehrfamilienhäuser und Verwaltungsgebäude verfehlen die Energiestandards, ob kantonale oder solche des Vereins Minergie, um bis zu 60%, und zwar alte sanierte, aber und vor allem auch neu gebaute Häuser. Dass Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinanderliegen, findet Adrian Altenburger, Studiengangleiter Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern und Vizepräsident des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins, gravierend. Einerseits müssten die Bewohner wohl besser informiert werden, andererseits dürfe man nicht mehr nur bei Planung und Bau auf Energiestandards achten, sondern auch im Betrieb eines Gebäudes. Konkret gefordert seien die Kantone, die für die Gebäudesanierungsstandards verantwortlich sind.
Da bin ich schon der Meinung, dass die Kantone die Mittel und Möglichkeiten in der Hand hätten, hier die Betriebsphase oder eben auch die Betriebsoptimierung einzufordern.
Die Kantone müssten, so Altenburger, auch ihre Fördergelder für energieeffizientes Bauen davon abhängig machen, ob ein Gebäude auch im Betrieb die angepeilten Werte erfüllt. Auch der Verein Minergie sieht laut Geschäftsführer Andreas Meyer Primavesi Handlungsbedarf. Bisher hat Minergie Labels für die Planung und den Bau von Bauten vergeben. Neu soll auch der Betrieb in den Fokus rücken.
Also wir möchten eindeutig da genauer hinschauen in Zukunft. Wir haben jetzt auch ein Produkt in Entwicklung für die Betriebsphase. Wir werden das auf Anfang 2017 einführen. Übrigens unabhängig von dieser Studie, also wir arbeiten seit mehreren Monaten daran.
Ein neues Label also, das nicht die theoretischen Energiewerte eines Hauses zertifiziert, sondern die in der Praxis erreichten. Konkret müssten die Rädchen an den Tanks in den Heizungskellern nach ein paar Jahren Betrieb geprüft werden. Da sei vieles im Tun, sagt Energieberater und Hauswart Martin Menard. Er glaubt denn auch nicht, dass wegen der ernüchternden Resultate der Studie die ganze Klimastrategie des Bundes wankt. Die Strategie also, dass die Schweiz ihren CO2-Ausstoß senkt, indem sie möglichst viele Häuser energetisch saniert.
Das ist klar, wenn man ins Detail hinschaut und jetzt eine Abweichung feststellt, die Gebäude brauchen 1 Liter oder 1,5 Liter Öläquivalent mehr als geplant, dann fällt die Energiestrategie überhaupt noch nicht.
Menards Haus beispielsweise verbraucht mit der neuen Heizung nicht mehr 11 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr, sondern etwa so viel Energie wie 6 Liter Heizöl hergeben. Das sei ein großer Fortschritt, sagt Martin Menard. Auch er sieht aber noch Optimierungspotenzial bei den Einstellungen sowohl der Heizung als auch der Bewohnerinnen und Bewohner.
Der Bericht von Klaus Ammann hier im Rendezvous. In 12 Minuten ist es 1. Wer Aktien besitzt, kann sich diesen Frühling freuen. Natürlich nicht über die sinkenden Kurse, dafür über üppige Dividenden. Aktionäre erhalten von den Firmen bis zu 10% mehr als letztes Jahr. Und das trotz Frankenstärke und flauer Weltkonjunktur. Profiteure sind vor allem die Reichen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Weniger Gewinn und trotzdem gleich viel Dividende oder sogar noch etwas mehr. Das gibt es dieses Jahr bei vielen Schweizer Konzernen, von ABB über Swisscom bis zur Zürich-Versicherung. Mit üppigen 45 Milliarden Franken Gewinnausschüttung verwöhnen die börsenkotierten Schweizer Firmen ihre Anteilseigner. Das sind 5 Milliarden mehr als letztes Jahr. Aus Sicht der Unternehmen macht das Sinn, sagt Panagiotis Bilopoulos, Chefanalyst der Bank Vontobel.
Man möchte natürlich als Unternehmensleitung die Zuversicht zeigen, auch wenn man ein schlechtes oder unerfreuliches Jahr im 2015 hatte, dadurch, dass man eben die Dividende gleich belässt oder dann mit einem kleinen Anstieg auch den Investor belohnt.
Profitieren von diesem warmen Dividendenregen können jene, die viele Aktien besitzen, also in erster Linie vermögende Privatinvestoren. Freuen dürfen sich auch reiche Aktionärsfamilien, wie beispielsweise die Roche-Erben Hoffmann und Oeri und die Familie Matullo-Blocher bei der Ems Chemie. Leer gehen dagegen die einfachen Sparer aus. Wer sein Geld auf dem Bankkonto liegen hat, bekommt wegen der extrem niedrigen Zinsen so gut wie nichts dafür. Eine Folge der Tiefzinspolitik, mit der in der Eurozone die Europäische Zentralbank gegen die Krise kämpft und in der Schweiz die Nationalbank gegen die Frankenstärke. Seit Jahren fluten die Zentralbanken in Europa, Japan und den USA die Wirtschaft mit billigem Geld. Das hat zwar die Konjunktur noch immer nicht richtig in Schwung gebracht, doch jüngst warnte die Dachorganisation der Notenbanken, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, vor den unerwünschten Nebenwirkungen. Es gebe Hinweise, dass die extrem lockere Geldpolitik die Vermögensungleichheit erhöht habe. Der Grund: die Investoren flüchten wegen der weltweit tiefen Zinsen in Aktien, die mehr Rendite abwerfen. Leisten können sich dieses Ausweichmanöver vorab die Reichen. Sie können mit Aktienkäufen Risiken eingehen, die die einfachen Sparer besser meiden. Einen kleinen Trost gibt es jedoch auch für Sie, mein Chefanalyst Biliopoulos. Über die AHV und die Pensionskasse seien in der Schweiz alle mit ihrem Vorsorgevermögen auch ein Stück weit in Aktien investiert.
Vermögende Personen, die halt zusätzlich noch Aktien von Schweizer Unternehmen halten, die profitieren da natürlich zusätzlich davon.
Es bleibt also dabei, die üppigen Dividenden machen die Reichen noch reicher.
Er war mit seinen Kindern auf dem Weg ins Disneyland, als die Handschellen zuschnappten. Am Flughafen von Miami haben die US-Behörden vor einigen Tagen den türkisch-iranischen Geschäftsmann Reza Sarab verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, das Embargo gegen Iran gebrochen und Geldwäsche und Bankbetrug begangen zu haben. Das Pikante: Sarab gilt als Schlüsselfigur im Korruptionsskandal 2013 in der Türkei. Ich habe von Irene Meyer wissen wollen, wie nervös macht Sarabs Verhaftung die türkischen Behörden?
Also wenn wir Präsident Erdogan anschauen, macht sie ihn nicht nervös. Er gibt sich demonstrativ gelassen. Aber natürlich sind die Behörden und ist die Regierung nervös, weil die Verhaftung Sarabs bringt den Korruptionsskandal, den größten Korruptionsskandal der Türkei von 2013 wieder ans Licht. Und vor allem der Verdacht, der nie ausgelöscht wurde, und die Indizien gegen die Familie Erdogan selber, dass die in diesem Skandal verstrickt ist.
Damals, 2013, hat der türkische Präsident Erdogan harsch reagiert und die Korruptionsaffäre sozusagen vom Tisch gefegt. Für ihn war die Sache erledigt.
Er hat sie ganz eigenmächtig vom Tisch gefegt. Er hat den Korruptionsskandal einfach für beendet erklärt und er ging mit eiserner Faust vor. Er hat tausende Ermittler, Staatsanwälte, Polizisten versetzen lassen. Er hat die Ermittlungen gestoppt und er hat gesagt, die Ermittlungen seien ein Putschversuch seines Erzfeindes Fethullah Gülen, dem islamischen Prediger, der in den USA im Exil ist. Aber nun taucht dieser Sarab, diese Schlüsselfigur, wie Sie sagten, wieder auf und bringt alles zurück.
Was hat Erdogan konkret zu befürchten, dass Reza Sarab auspackt?
Genau. Sarab könnte sehr viel sagen. Er könnte über die Bestechungsgelder reden. Es geht um sehr, sehr viel Geld, um Milliarden. Die großzügigen Geschenke, die er wichtigen Politikern gemacht hat, das könnte Erdogan sehr schaden. Er könnte mit den USA einen Deal machen. Das befürchten die türkischen Behörden sicher auch. Aber es gibt auch in der Türkei Stimmen, die sagen, Erdogan ist im Moment so mächtig, dass er auch dies politisch überleben wird.
Das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei ist angespannt. Das zeigt sich gerade jetzt wieder bei Erdogans Besuch in Washington. Schüttet Sarabs Verhaftung zusätzliches Öl ins Feuer?
Das könnte sein. Das Verhältnis zwischen der amerikanischen und der türkischen Regierung ist im Moment sehr kühl. Obama zeigt absolut keine Lust, Präsident Erdogan zu treffen. Es gibt einen Streitpunkt zwischen der amerikanischen und der türkischen Regierung, und das sind die syrischen Kurden. Die Amerikaner unterstützen die Kurden im Kampf gegen den IS, sie finden sie wichtig, und Erdogan tut alles, um diese syrischen Kurden als Terroristen abzustempeln.
Sprechen wir noch über einen weiteren Punkt. Sarab wurde in den USA verhaftet, weil er das Embargo gegen Iran umgangen hat. Was bedeutet seine Verhaftung für Iran?
Für den Iran, vor allem für Präsident Rouhani, ist es eigentlich eine gute Nachricht, weil dieser Korruptionsskandal sich während der Zeit von Rouhanis Vorgänger Präsident Ahmadinejad ereignet hat. Ahmadinejad, das weiß man unterdessen und das wird im Iran auch sehr thematisiert, war sehr korrupt. Er hat der Korruption Tür und Tor geöffnet. Und jetzt kann sich Rouhani von dem absetzen. Er kann sagen, das war Ahmadinejad, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Einschätzungen von Irene Meyer aus der SRF-Auslandredaktion. Nicht gerade zimperlich gehen SP und SVP in der Westschweiz dieser Tage mit ihren Leuten um. Gleich 4 Politikerinnen und Politiker wurden aus ihren Parteien verbannt. Dabei ist ein Parteiausschluss doch die letzte aller möglichen Strafmaßnahmen. Was steckt dahinter? Unsere Korrespondentin Barbara Kolpi ist der Frage nachgegangen.
Eine kalte Bise und kein milder Frühlingswind weht am Genfer Seeufer. Eine kalte Bise, die sich zu einem immer stärkeren Sturm entwickelte, mit 4 Zellen, die zum Ausschluss von 4 Politikern führten. Für FDP-Stratege und Historiker Olivier Mövli sind es zum einen parteiinterne Konflikte, die sich immer mehr zuspitzten.
Je pense qu'on est vraiment dans ce scénario d'exacerbation continue et en l'occurrence, ben on arrive au sommet de l'intensité avec ces expulsions.
Zum anderen dürften aber auch strengere Disziplinierungsmaßnahmen der Parteien eine Rolle gespielt haben bei den Ausschlüssen. Auch wenn Olivier Mövli darauf hinweist, dass SVP und SP schon immer eine rigidere Führung hatten als andere Parteien.
Côté discipline de parti, le fonctionnement est beaucoup plus rigide à l'UDC et au PS.
Schauen wir die 4 Ausschlüsse etwas genauer an. Ausschluss Nummer 1, Christian Meissner, SVP Genf. Ihr wurde zum Verhängnis, dass sie es wagte, als wilde Kandidatin zur Wahl als Vizepräsidentin des Kantonsrats anzutreten und prompt gewählt wurde, auf Kosten des offiziellen SVP-Kandidaten. Ausschluss Nummer 2 und Ausschluss Nummer 3. Claude Alain Voible und Pierre Aubersson, SVP-Wart. Voible wird vorgeworfen, im Kampf um einen Nationalratssitz in einer Nacht- und Nebelaktion Plakate von Parteikollegen mit seinen eigenen überklebt zu haben. Aubersson habe ihm dabei geholfen. Es ist nicht der erste Konflikt mit Voible. Die Nerven sind angespannt. Als Patron und Koordinator der SVP Westschweiz ist Voible in einen Machtkampf verwickelt. Und es scheint mir, dass nun alles in einem finalen Duell endet, wie in einem Westernfilm. Aubersson ist mitgegangen und mitgefangen. Beide wurden ausgeschlossen. Allerdings gibt sich Voible noch nicht geschlagen. Er wehrt sich nun auf juristischem Weg und Olivier Mövli schätzt es als Jurist als durchaus möglich ein, dass er erfolgreich sein wird, fügt aber sogleich an, wie schwierig es politisch dann werde, wenn ein Richter parteiinterne Probleme lösen müsse.
Juridiquement, tout est possible. Politiquement, sera très compliqué.
Ausschluss Nummer 4. Pierre Schiffel, SP Waadt. Seine wilde Kandidatur bei den Gemeinderatswahlen in Vevey war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Er war der SP schon länger ein Dorn im Auge, unter anderem, weil er seit über 10 Jahren eine Rente bezieht, seit seinem Rücktritt als Regierungsrat der Waadt aus gesundheitlichen Gründen und weiterhin als Anwalt arbeitet. Olivier Mövli sieht auch einen politischen Generationenkonflikt. Er kann sich nicht vorstellen, dass sich der ehemalige starke SP-Mann Pierre Schiffel jedem jetzigen Leader Pierre-Yves Maillard hätte unterordnen können.
Es ist klar, alors des conflits de génération. C'est une personnalité qui ne peut pas entrer dans une armée en ordre de bataille comme celle de Monsieur Maillard.
Schiffel ist der klare Verlierer in diesem Duell. Er wurde nicht nur ausgeschlossen, sondern landete bei den Gemeinderatswahlen auf dem letzten Platz. Maillard trat am gleichen Tag als Sieger auf, da es ihm gelang, bei der Senkung der Unternehmenssteuer in der Waadt ein solches Paket zu schnüren mit gleichzeitig sozialen Vorteilen für die Bevölkerung, dass diese mit 87% zustimmte. Dies war ein klares Zeichen, dass im Moment in der Waadt die Politik des Konsens dominiert Und Olivier Mövli fragt sich, ob nicht vielleicht auch darin ein Grund für die Parteiausschlüsse liegen könnte. Für Querdenker könnte diese Kompromisshaltung, die so in Stein gemeißelt scheint, erdrückend sein, weil sie in die Schranken gewiesen werden, sobald sie aus der Reihe tanzen. Der Sturm am Genfersee dürfte sich noch nicht so schnell legen.
Aus der Romandie, Barbara Kolpi, und mit ihrem Bericht ist es eins geworden. Unser Gast im Tagesgespräch ist gleich einer, der mit seinen Ideen auch gegen den Strom schwimmt, einer, der aneckt, ein Liberaler durch und durch. Gerhard Schwarz, noch bis heute Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse. Er ist im ersten und vierten unser Gast, nach den Schlagzeilen mit Valerie Wacker.
Zwischen Afrika und Italien ist die Zahl der Bootsflüchtlinge gestiegen. Allein seit gestern hätten Rettungsschiffe mehr als 1.500 Flüchtlinge aufgenommen. Die Raketentests von Iran haben die UNO alarmiert und beunruhigt, sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Man habe im Sicherheitsrat beraten, welche Sanktionen oder Maßnahmen getroffen werden müssten. In einem gemeinsamen Aufruf fordern zahlreiche Schweizer Hilfsorganisationen von National- und Ständeräten, dass die öffentlichen Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit nicht gekürzt werden. Die Schweiz solle sich aktiv am Aufbau in Entwicklungsländern beteiligen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.